Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
So hört es sich an, wenn nebenan eine Bombe einschlägt. In diesem Fall handelt es sich um eine Bombe, mit der Aserbaidschan sein Nachbarland Armenien angegriffen hat, und zwar erst vor wenigen Tagen, am 13. September. 200 Tote und unzählige Verletzte. Das ist die bittere Bilanz. Der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien und was der wiederum mit der allgemeinen weltpolitischen Lage zu tun hat, sprich mit dem Krieg, den Russland in der Ukraine führt, das ist das Thema heute in der Weltzeit. Unsere Autorin Anastasia Gorokova war zufällig in Armenien, als der Überfall letzte Woche geschah, und schildert uns zunächst ihre Eindrücke.
Ich bin in einem Hotel des armenischen Kurorts Djemuk im Süden des Landes. Eine Stadt auf 2000 Metern Höhe, bekannt für heilendes Mineralwasser und natürlich frische Bergluft. Ich bin das erste Mal hier, also nahezu. Nach einem sehr erholsamen Urlaub meiner Eltern im Sommer 1985 erblicke ich 9 Monate später das Licht der Welt in Moskau. Ich bin ganz romantisch am Ort meiner Zeugung. Und dann das. Djemuk, 13. September 2022, 0 Uhr 5. Bomben fliegen, 3 Kilometer von uns entfernt. Unser Balkon aus Stein vibriert. Eine Bombe knallt in den Berg vor uns. Dann brennt es.
Ich bin von der örtlichen Polizei. Ich weiß nicht, was gerade passiert, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, die wichtigsten Sachen mitzunehmen und von den Fenstern wegzubleiben. Sachen nehmen und das Wichtigste weg von den Fenstern. Machen Sie das Licht in Ihren Zimmern aus.
Was passiert, ist nicht zu überhören. Es fliegen Bomben von Aserbaidschan nach Armenien. Die Grenze liegt nur 12 Kilometer entfernt. Ich bin mit der Freundin meiner Eltern, Nazeli Vardanyan, in Djemuk. Sie ist Anwältin für internationales Recht, Umweltaktivistin und die Tochter des ersten Bürgermeisters des Kurorts. Wir stehen ratlos im Foyer unseres Hotels. Das Personal hat sich fast komplett in Luft aufgelöst. Nur ein Mitarbeiter ist da und der Polizist. Die Touristen, hauptsächlich Russen, sind verängstigt. Nazeli erklärt mir, dass der eine sagt, wir sollen lieber hier bleiben, der andere, alle raus aus dem Gebäude. Sie selbst schlägt vor, ins naheliegende Hayat zu gehen, weil sie weiß, dass es dort einen Keller gibt. Wir laufen ins Hayat. Das sind etwa 500 Meter. Bislang die längsten in meinem Leben. Dort gibt es eine -2. Etage, kein Luftschutzbunker, aber immerhin ist es ein Keller. Im Hayat-Keller ist es voll. Circa 200 Menschen stehen und sitzen hier auf dem Boden. Ich suche eine Steckdose zum Aufladen meines Handys und brauche dringend Internet. Ich soll mich jede halbe Stunde bei meiner Familie melden, damit sie in Berlin nicht durchdrehen. An einer Steckdose sitzt ein Mann um die 30, an die Wand gelehnt und hält sein Smartphone in der Hand.
Sorry? Ja. Do you know the Wi-Fi password?
Let me try. So, how's your vacation?
Der junge Mann heißt Dima und kommt aus St. Petersburg. Mit seiner Freundin Dasha und ihrer Katze haben sie Russland vor 6 Monaten verlassen. Der Grund? Der Ukraine-Krieg und die repressive Politik Putins im Land. Seitdem leben sie in Djemuk. Ihre Mietwohnung befindet sich ganz in der Nähe des Hayat. Die hat auch keinen Keller. Nazeli und ich setzen uns zu dem Paar, das wegen des einen Krieges geflohen ist und nun offenbar im nächsten gelandet ist.
13. September, 0 Uhr 56 Minuten.
Es ist der 13. September, 0 Uhr 56.
Nazeli erzählt, in den Städten Goris und Sivan werde auch geschossen. Zeitgleich, überall an der Grenze entlang. Dima will wissen, wie wir hier überhaupt rauskommen sollen. Nachts wäre es über die Serpentinen zu gefährlich, erklärt sie. Morgens würden wir weitersehen. Gegen 3 Uhr morgens scheint es endlich still zu sein. Die Menschen schlafen teilweise auf dem Boden auf Hotelhandtüchern oder Decken. Andere sind sogar zurück in ihre Zimmer. Dima und Dasha gehen nach Hause, um ihre Koffer zu packen. Morgen früh wollen sie aus der Stadt raus. Auch Nazeli und ich beschließen, unsere Koffer zu holen. Wir laufen aus dem Hayat. Vor uns liegt Jemuk komplett im Dunkeln. Es riecht nach Schießpulver, als wir aus dem Hotel rauskommen. Ich sage Nazeli, dass wir lieber schnell unsere Sachen holen sollten, um wieder in den Hayat-Keller zu gehen. Es ist gespenstisch leer und wir sind müde. Eigentlich will ich mich nur noch hinlegen. In unserem Hotel brennt im Eingang Licht. Wir rennen los, es muss schnell gehen, denn Helligkeit ist gefährlich. Schon der Vollmond ist zu hell. Nazeli meint, auch der letzte Krieg habe bei Vollmond angefangen. Es riecht total stark nach Verbranntem in unserem Zimmer. Boah, lass uns hier schnell wieder abhauen. Dein Ladegerät müssen wir mitnehmen. Wo ist es? Ah, hier im Bett und dein Koffer, da stehen noch deine Schuhe. Lass uns das schnell packen. Den Rest der Nacht verbringen wir wieder im Hayat. Erst im Keller. Gegen 5:30 fliegen wieder Geschosse. Dann im Zimmer. Wir schlafen sogar 2 Stunden. Um 8 Uhr morgens ist der Himmel blau. Die ersten Sonnenstrahlen scheinen durch die Gardine. Alles ist ruhig. Fast normal. Doch dann gibt es wieder einen lauten Knall und wir rennen wieder nach unten. Viele Gäste sind schon weg. Einheimische sowieso. Taxis gibt es in Jemuk keine mehr. Wir bestellen eins aus Jerewan. Auch Dima und Dasha warten auf ein Auto. Ihr Fahrer schreibt ihnen, dass er 25 Kilometer von der Stadt entfernt an einem armenischen Blockposten steht und nicht weiterfahren darf. Es wird wieder geschossen. Wir haben Angst. Eine Stunde später fahren Dasha und Dima endlich. Wir verabschieden uns herzlich. Und noch eine Stunde später sitzen auch wir in einem vollbepackten Auto. Außer dem Fahrer, mir und Nazeli fahren noch 2 Touristinnen aus Russland mit und 2 einheimische Frauen. Unsere Koffer werden auf dem Autodach festgebunden. Die wollen unser Land ganz haben, die wollen ganz Armenien, sagt die Einheimische neben mir. Und dann fahren wir endlich los Richtung Jerewan.
Aserbaidschan will sich ganz Armenien nehmen, das glaubt diese Frau auf der Flucht. Frage an unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt. Geht es in dem Konflikt jetzt tatsächlich ums große Ganze oder geht es um die seit langem umkämpfte Region Bergkarabach?
Also zunächst mal muss man sich klar machen, dass natürlich die armenische Gesellschaft traumatisiert ist vom Genozid 1915 im Osmanischen Reich an den Armeniern. Das sitzt unheimlich tief und deswegen ist diese Angst vor einer Wiederholung sehr, sehr präsent. Heute geht es meiner Ansicht nach schon im Kern um Bergkarabach, aber nicht mehr nur. Weil nämlich Aserbaidschan ja vor 2 Jahren in diesem erneuten Krieg um Karabach als Sieger hervorgegangen ist und es gibt jetzt Verhandlungen, die irgendwann in Friedensverhandlungen münden sollen und Aserbaidschan verlangt da einen Korridor über armenisches Gebiet, über ureigenes armenisches Gebiet. Da geht's teilweise um Entfernungen von so 20 bis 30 Kilometer Luftlinie nur. Und für Armenien ist es sehr schwierig, dem zuzustimmen und es ist möglich, dass Aliyev jetzt einfach, der aserbaidschanische Präsident, seinen Forderungen mit Waffengewalt Nachdruck verleihen wollte.
Die Bomben, die jetzt gerade vor einer Woche fielen, die waren ja nicht auf Bergkarabach, auf diese Region gerichtet, sondern auf das Kernland in Armenien. Will der aserbaidschanische Präsident denn vielleicht auch die Gunst der Stunde nutzen, dass jetzt Russland Krieg in der Ukraine führt und ja dadurch darauf konzentriert ist?
Also, dass das Mutterland getroffen wurde, also armenisches Land innerhalb seiner international anerkannten Grenzen, das ist ganz, ganz wesentlich, ein wesentlicher Punkt. Und zwar deshalb, weil Armenien Mitglied ist in einem östlichen Militärbündnis, das heißt OVKS oder auch ODKB abgekürzt, russisch. Das ist die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Da sind 6 Staaten drin. Das Ganze wird von Russland dominiert und es gibt dort eine Beistandsklausel. Deswegen hat sich Armenien bereits an diese OVKS gewandt, nicht zum ersten Mal. Aber die Organisation, die hat jetzt zwar getagt, hat aber keine Eingreiftruppe entsandt, sondern erstmal eine Mission, die sich ein Bild machen soll von der Lage und die feststellen soll, ob da überhaupt armenisches Gebiet angegriffen wurde. Und man beruft sich darauf, dass ja die Grenze nicht markiert sei. Und das Ganze, ja, das lässt schon darauf schließen, dass die Organisation eben nicht gerade sehr scharf darauf ist, da wirklich aktiv zu werden. Und es liegt unter anderem daran, dass die anderen Mitgliedstaaten, so wie zum Beispiel Kasachstan, engere Verbindungen unterhalten zu Aserbaidschan als zu Armenien. Und deswegen, ja, kann sein, Aserbaidschan möchte testen, wie weit Russland geht, aber wie weit auch die anderen OVKS-Mitgliedstaaten gehen.
Und wie sieht es denn mit der EU aus? Die will ja derzeit Gas und Öl kaufen, auch in Aserbaidschan. War der Prozess deshalb nach dem Angriff auch verhalten?
Ja, das mag eine Rolle spielen. Kommissionspräsidentin von der Leyen war ja vor einigen Wochen in Baku und hat Aserbaidschan da als verlässlichen Partner gelobt. Und sie hat sich damit auch Kritik eingeholt, weil es sich, das darf man ja auch nicht vergessen, in Aserbaidschan um ein autoritäres Regime handelt. Dieser Aliyev-Clan, der dominiert das Land seit Ende der Sowjetzeiten. Der derzeitige Präsident hat das Amt von seinem Vater geerbt. Und demgegenüber ist Armenien ein relativ, ich betone, relativ demokratisches Land mit einer demokratisch gewählten Regierung, die versucht gerade Reformen durchzusetzen, vor allen Dingen gegen Korruption und hat auch diverse Regierungswechsel schon durchlebt in den letzten 30 Jahren, ganz anders eben als Aserbaidschan. Deswegen, also man sollte die Rolle der EU für Aserbaidschan, denke ich, nicht überschätzen. Die EU spielt eine untergeordnete Rolle. Die EU vermittelt aber seit längerem. Es gab mehrere Treffen zwischen dem Präsidenten Aserbaidschans und dem Premierminister Armeniens mit dem EU-Ratsvorsitzenden Charles Michel. Und man setzt da einfach von Brüsseler Seite auf das altbewährte oder auch nicht bewährte Konzept Stabilität durch Wohlstand.
Russland steht ja jetzt traditionell hinter Armenien, die Türkei steht traditionell hinter Aserbaidschan. Russland ist aber gerade geschwächt in der Region, einfach weil Russland sich auf den Krieg gegen die Ukraine konzentriert. Die Türkei hingegen ist gerade in der Position der Macht, weil sie in der weltpolitischen Lage gerade an Stärke gewinnt. Also zum Beispiel auch in dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hat sich ja Erdogan als Vermittler angeboten. Eigentlich kann sich Putin doch jetzt gar nicht die Geschichte mit der Türkei verscherzen. Der wird doch nicht wegen Armenien jetzt einen Konflikt mit der Türkei beginnen.
Ja, das Ganze ist wirklich geopolitisch gerade unheimlich interessant. Da ist wirklich Bewegung drin. Schon nach diesem Krieg 2020 im Herbst hat die Türkei ja massiv an Einfluss gewonnen, dadurch, dass sie Aserbaidschan unterstützt hat und Russlands Einfluss in die Schranken gewiesen hat. Die Türkei, Erdogan, hat da wirklich Gewicht in der Region, hat an Gewicht gewonnen. Und interessant ist auch, dass die Türkei und Armenien, also Erzfeinde eigentlich, sich bis zum Sommer vorsichtig angenähert hatten. Da ging es zum Beispiel um eine Öffnung der seit Jahrzehnten geschlossenen Grenze zwischen Türkei und Armenien, zumindest für Staatsangehörige von Drittstaaten.
Also höchst komplizierte Gemengelage. Sie kennen ja die Region. Sie waren im Gegensatz zu den meisten von uns schon mal da. Was ist denn Ihr Eindruck? Inwieweit unterscheiden sich denn die beiden Länder, die ja beide mal zur großen Sowjetrepublik gehört haben?
Also man muss wissen, dass natürlich zu Sowjetzeiten Armenier und Aserbaidschaner in beiden Sowjetrepubliken ganz, ganz überwiegend friedlich zusammengelebt haben. Dann kamen die Massaker an Armeniern in Aserbaidschan und der Krieg um Karabach Anfang der 90er. Und da sind Hunderttausende Armenier aus Aserbaidschan und Hunderttausende Aserbaidschaner aus Armenien vertrieben worden bzw. geflohen. Und seitdem leben diese Gesellschaften nahezu voneinander isoliert, nebeneinander her. Wenn es um die Lebensart geht, da denke ich, wirkt sich wirklich aus, dass man es auf der einen Seite mit einer nahezu Diktatur zu tun hat und auf der anderen Seite mit einer relativ vielfältigen Gesellschaft. In Armenien gibt es zum Beispiel auch eine sehr vielfältige Medienlandschaft, auch dank der armenischen Diaspora. Und ich glaube, diese Unterschiede, das ist ein ganz wichtiger Zug und wichtiger als Religion, die auch oft angeführt wird. Die Armenier sind ja Christen, das erste Volk, was das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat. Die Aseris sind Muslime. Sie pflegen aber einen offenen Islam. Und ich denke, dass dieser Punkt Religion eher instrumentalisiert und übertrieben wird. Und ja, wenn es um Sitten und Gebräuche und den Alltag wirklich geht, da ist es so, dass sich wirklich bis hin zu den Speisen ganz viel ähnelt.
Danke, Gesine Dornblüt, unsere Osteuropa-Expertin im Deutschlandradio. Dankeschön.
Bitteschön.
Wir haben vorher die Eindrücke aus den Bombennächten in Armenien gehört. Unsere Autorin Anastasia Gorokova war vor Ort. Zufällig, denn eigentlich wollte sie Freunde aus Russland dort treffen. Russen, die ihr Land nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine verlassen haben und nach Armenien gegangen sind. Ein befreundetes Land, für das russische Staatsbürger kein Visum brauchen und in dem Russisch gesprochen wird. Bevor die Bomben fielen, hat Anastasia Gorokova das Zusammenleben von Russen und Einheimischen in der armenischen Kleinstadt Gümri beobachtet.
Gümri ist mit knapp 116.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Armeniens. Es ist die Stadt der Kunst, der Türen und der Mafia, so heißt es im Volksmund. Der Kunst, weil es hier an Theatern, Musikern, Dichtern nur so wimmelt, der Türen, weil hier jede Tür ein Kunstwerk für sich ist und der Mafia, weil, nun ja, das konnte mir niemand erklären. Gümri ist aber auch eine Stadt mit einem Militärstützpunkt. Knapp 3.500 russische Soldaten sind hier mit ihren Familien seit 1992 stationiert. Seit diesem Jahr ist es auch eine Stadt mit knapp 2.000 Exilrussen, die Russland aus politischen und moralischen Gründen den Rücken gekehrt haben. Einer von ihnen ist der 32-jährige Performance-Künstler und Musiker Roman aus dem sibirischen Jekaterinburg. Bevor er in den ersten Märztagen nach Gümri gekommen ist, war er noch nie zuvor im Ausland. Er hatte nicht mal einen Reisepass.
Ja, я такой типа вот да нищий художник и типа никуда не летал. По два раза в Москве и в Питере был там чисто по недельке.
Zweimal in Moskau und zweimal in St. Petersburg sei er in seinem Leben gewesen, erzählt er, jeweils eine Woche. Mehr war finanziell nicht drin. Doch als der Krieg beginnt, kratzt er all sein Geld zusammen und reist nach Armenien, one way. Man braucht als Russe für Armenien kein Visum, man spricht dort Russisch, also alles unkompliziert. Trotzdem sei er nervös gewesen, erzählt Roman, denn er wusste nicht, wie die Armenier auf ihn reagieren würden, wegen des Ukraine-Krieges. Einer der Gründe, warum ich in Gümri bin, sind meine Freunde aus Moskau. Auch sie sind wie Roman abgehauen vor Putin, dem Krieg, der repressiven Politik in der Heimat. Nun leben sie hier. Sie haben eine kleine Bar in einem Gewölbekeller gekauft, die Toll Bar. Hier treffen sich neu angekommene Russen mit den Einheimischen. Wie zum Beispiel mit dem Schauspieler Karo. Ein lässiger Typ, Anfang 30. Er sitzt auf einem Barhocker, vor ihm der armenische Shot Dudu. Wodka, Tabasco, Pfeffer. Der spiegelt die armenische Seele am besten wieder, erklärt Karo und stößt mit Roman drauf an.
Ich war echt baff, als die erste große Welle der Russen hier ankam. Ich wusste gleich, dass noch mehr kommen werden. Armenier kannst du im Grunde mit nichts wirklich schocken. Wir haben vor 3 Jahren so etwas Ähnliches durchgemacht. Wir hatten ja auch Krieg. Man hat unsere Karabach-Armenier aus ihren Häusern vertrieben. Und deswegen hatten wir schon Erfahrung mit so Fragen, wie treibt man Wohnraum für Geflüchtete auf? Wie können wir für diejenigen Jobs finden, die vor Bomben fliehen oder aus politischen Gründen ihre Heimat verlassen?
Der Krieg ist in der Toll Bar ständig präsent. Die Gespräche der ausgewanderten Russen enden, egal wo sie anfangen, früher oder später bei der Ukraine. In der Stadt sehe ich allerdings nur 2 Ukraine-Flaggen bescheiden an Balkonen hängen. Sonst weist im Stadtbild nichts auf Solidarität mit den Angegriffenen hin.
Ja,
Anfangs hat uns das auch schockiert. Außerdem hat man uns hier gesagt, oh, ihr seid Russen, Putin ist total toll. Dann haben wir gesagt, für euch hat Putin mehr gemacht als für uns. Jetzt habe ich das Gefühl, dass alle alles verstanden haben, auch warum wir hier sind. Dass Putin eben nicht so toll ist und im Großen und Ganzen muss man gar nichts mehr erklären.
Der Moskauer Barbesitzer Fedja mixt den nächsten Dudu für Schauspieler Caro und singt dabei ein altes sowjetisches Antikriegslied. Caro summt das Lied mit. Jeder Krieg sei schlecht, sagt er. Das wissen die Armenier wie kein anderes Volk. Er selbst war beim Wehrdienst und hat sich beim letzten Krieg 2020 gegen Aserbaidschan als Freiwilliger gemeldet. Das würde er jederzeit wieder tun. Später am Abend treffe ich Vahan. Er ist 26, gebürtig aus Gümri, Programmierer. Wir haben Spaß und unterhalten uns friedlich, bis ich frage, wie er zum Ukraine-Krieg steht. Der sei ihm völlig egal, der Ukraine-Krieg. Er schreit. Ich versuche herauszufinden, was ihn so aufregt. Schließlich erklärt er fast beleidigt, er wolle keine Seite einnehmen. Die sollen doch machen, was sie wollen.
Als wir im Krieg waren, war es auch allen egal. Man hat uns nicht geholfen. Also warum sollten wir es anders machen? Es berührt mich nicht, wenn man mit mir über den Krieg in der Ukraine spricht.
Ich grabe tiefer, frage, ob er selbst im Krieg war. Er war beim Militär, sagt er. Er war auch im letzten Krieg als Freiwilliger dabei, aber nicht an der Front. Er sei also gar nicht richtig im Krieg gewesen, im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder. Der war an der Front und wurde in beide Beine getroffen.
Mein Bruder hatte Glück, dass er im Endeffekt verletzt worden ist, denn alle anderen, mit denen er an der Front war, die sind fast alle gefallen. Fast alle seine Schulfreunde sind umgekommen. Er ist jetzt gerade erst 21 und damals war er 19. Die meisten, die damals gefallen sind, sind Jahrgang 2001 gewesen.
Ich frage Vahan, ob er über Armenien und Aserbaidschan genauso denkt wie über die Ukraine und Russland, dass eben beide Seiten schuld trifft.
Historisch gesehen sind wir im Recht. Dass unsere Soldaten auch Aserbaidschanische getötet haben, ja, bestimmt war das so. Wenn mir einer in die Quere kommen würde von denen, würde ich im Fall der Fälle auch schießen, wirklich. Im Krieg ist das so. Entweder du tötest oder man tötet dich.
Vahan, der so aussieht wie ein deutscher Hipster im Bachelorstudium, ist geprägt vom Krieg, aber auch von der permanenten Angst, es könne wieder einer ausbrechen. Ob er Menschen aus Aserbaidschan kenne, vielleicht sogar Freunde dort habe, frage ich. Nein, danke, ist die Antwort. Darauf kann ich verzichten.
Verhärtete Fronten im Südkaukasus. Anastasia Gorokova war das aus Gümri in Armenien. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die bevorstehende Parlamentswahl in Italien. Da ist die Rechte auf dem Vormarsch. Ich bin Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.